ARD. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
Mit Claudia Eichberger. Zwei Tage mit Wirtschaftsterminen, einen Tag politische Gespräche. Die Prioritäten bei der China-Reise von Bundeskanzler Scholz waren klar. Heute ist sie zu Ende gegangen und wir wollen in unserem Thema des Tages einen Blick darauf werfen, wie dem Kanzler der Spagat zwischen wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit China und Abgrenzung gelungen ist. Darüber spreche ich gleich mit dem China-Experten Sebastian Heilmann von der Universität Trier. Vorher fasst Astrid Freieisen aber noch den letzten Tag von Scholz' Reise in China zusammen. Auf dem Programm heute die Politik.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
Kein Wort von Olaf Scholz, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping darauf reagierte. Den großen Durchbruch erzielte der Kanzler in Peking mit seinem wichtigsten politischen Anliegen also offenbar nicht. Aber dass Xi Jinping seinen Verbündeten Wladimir Putin tatsächlich zu einem Ende des Ukraine-Kriegs drängen würde, das hatten China-Experten wie Professorin Christine Schirr-Kupfer von der Uni Trier auch nicht erwartet.
Nur eine weitere Eskalation, auch Provokation von Seiten Russlands oder natürlich von der Gegenseite könnte China dazu bringen, seine aktuelle Position in dem Konflikt zu verändern. Ein langsam weiter schwelender Konflikt ist nämlich durchaus im Interesse Pekings. Das hält die liberalen westlichen Regierungen beschäftigt. Man hat sozusagen dann die Möglichkeit, im Windschatten auch seine Ansprüche ja auch zunehmend aggressiver in der Region, um das südchinesische Meer voranzutreiben.
Was Olaf Scholz aber zumindest erreichte, China und Deutschland wollen mögliche Friedensverhandlungen unterstützen.
Ebenso sprechen sich Deutschland und China klar gegen den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen aus. Damit bekräftigen wir unseren Appell, den wir bei unserer letzten Begegnung hier in Peking im November 2022 zusammen formuliert haben. Heute sind wir uns darüber hinaus einig, dass wir Angriffe auf kerntechnische Einrichtungen wie Atomkraftwerke ablehnen.
Dominant bei diesen drei Tagen Kanzlerreise die Wirtschaft. Beide Seiten unterzeichneten Abkommen zum Recycling von Plastik und von Metallen, zum autonomen Fahren und zum Export deutscher Äpfel und Fleisch nach China. Scholz rückte in China deutlich von der EU ab, die derzeit Anti-Dumping-Maßnahmen zu chinesischen E-Autos prüft. Sehr im Sinne der mit Scholz reisenden Autobosse Ola Källenius von Mercedes und Oliver Zipse von BMW, die beide Nachteile auf dem wichtigen chinesischen Automarkt fürchten.
Wenn man anfängt, Handelshindernisse aufzubauen, erst der eine und dann der andere, dann führt das in die falsche Richtung.
Unser Leitprinzip muss immer freier Handel und Wettbewerb sein. Wir haben uns immer im Wettbewerb sehr gut geschlagen und auch diesmal sollten wir es nicht übertreiben mit der Angst vor ausländischen Herstellern. Wir sind da zuversichtlich, dass wir wettbewerbsfähig sind.
Der Kanzler pochte auf freieren Marktzugang in China. Deutsche Firmen fühlen sich als Ausländer zunehmend ausgegrenzt, auch von wichtigen Netzwerken zu chinesischen Behörden. Drang Scholz damit durch? Premier Li Qiang betonte, dass auch China sich an die Regeln der Welthandelsorganisation halte. Und die Botschaft von Staats- und Parteichef Xi Jinping:
China und Deutschland sind die zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften der Welt. Die Bedeutung der Festigung und Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen geht über den Rahmen der bilateralen Beziehungen hinaus und hat erhebliche Auswirkungen auf Asien, Europa und sogar die ganze Welt.
Wir haben es eben gehört. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland waren das beherrschende Thema von Scholz' Besuch in China. Und eines, das Fingerspitzengefühl braucht. Denn einerseits ist China der größte Handelspartner Deutschlands. Andererseits hat die Bundesregierung in ihrer China-Strategie letztes Jahr die Devise formuliert: weniger wirtschaftliche Abhängigkeit und mehr Bewusstsein auch für das Konkurrenzverhältnis. Über diese Gratwanderung spreche ich jetzt mit Professor Sebastian Heilmann. Er hat den Lehrstuhl für die Politik und Wirtschaft Chinas an der Uni Trier inne. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Eichberger. Hallo.
Hallo, Professor Heilmann. Es war keine einfache Mission, in der Kanzler Scholz in China unterwegs war. Vor der Reise hatte er auch klargestellt, Deutschland hat kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung. Weniger abhängig will die Regierung aber schon werden. Wie erfolgreich hat Scholz denn diese Ziele verfolgen können?
Ja, diese Reise diente schon der Stabilisierung der Beziehung. Wir sind ja in einem Umfeld, wo momentan überall Sanktionen auch kommen, Exportkontrollen aus den USA, zum Teil mit Wirkungen dann auch auf europäische Firmen. Das heißt, das Ganze diente schon dazu, diese bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und China in der Wirtschaft zu stabilisieren. Und was nicht im Vordergrund stand, muss man schon klar sagen, ist sozusagen zu reduzieren. Ja, zu sagen, bestimmte Lieferketten müssen gar nicht mehr auf China zulaufen. Wir gehen in andere Standorte rein. Das sind andere Baustellen sozusagen. Gegenwärtig. Die werden auch von der Bundesregierung angegangen. Aber nochmal, diese Beziehungen zu China sind so wichtig für viele Unternehmen und vor allem auch in vielen Lieferketten, eigentlich überall, ja, in allen Bereichen, die wir für vital halten, jetzt von Energietechnik, Umwelttechnik bis hin zu Mikroelektronik, Pharma und so weiter. Das sind also alles Lieferketten, die von China sehr stark abhängen. Und die Reduzierung dieser Abhängigkeiten wird wahrscheinlich mindestens ein Jahrzehnt dauern. Und wir können eigentlich nur dann, und das ist auch die Sicht der Bundesregierung, in anderen Märkten dann ausbauen und die Lieferketten diversifizieren, also in mehr Körbe die ganzen Eier legen, die wir dann auch wirklich ernten wollen.
Scholz wurde ja begleitet von Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft, etwa die Chefs von Siemens, Mercedes, BMW und vom Chemiekonzern BASF, also eine hochkarätige Delegation. BASF baut in China gerade einen Komplex im Wert von 10 Milliarden Euro. Gibt es denn bei den Unternehmen überhaupt ein Umdenken im Umgang mit China, wenn man jetzt an diese China-Strategie der Bundesregierung denkt?
Also diese großen DAX-Unternehmen sind weiterhin völlig konzentriert auf China. Die haben hohe Umsatzanteile, bis zu 30-40% in China. Automobil ist da vorne dran, Chemie ist auch wichtig. Das sind schon sozusagen Abhängigkeiten, aus denen diese Management-Bosse nicht rauskommen. Es gibt im Mittelstand, jetzt bei den Maschinenbauern, gibt es viele Strategieveränderungen, wo man sich im Grunde versucht, jetzt von China zu lösen, dort auch zum Teil rückbaut, in andere Märkte reingeht. Aber die Strategie der großen DAX-Unternehmen ist wirklich in China weiterhin voll präsent zu sein, auch wettbewerbsfähig zu sein und zu investieren. Auf der anderen Seite aber zusätzliche Märkte zu erschließen. Die nennen das China Plus, ja, also Plus 1, Plus 2. Die investieren also zugleich in Indien, in Vietnam, in Indonesien auch und hoffen dann sozusagen auf diese Art und Weise zu diversifizieren. Aber nochmal, diese großen Unternehmen sind weiterhin, muss man sagen, im Übermaß, auch aus politischer Sicht mit den geopolitischen Risiken im Blick, sind die im Übermaß von China abhängig. Keine Frage.
Dass die Politik erst am letzten Tag von Scholz' Reise auf dem Programm stand, haben ja zum Beispiel auch Menschenrechtler kritisiert. War das ein Fehler in der Organisation, beziehungsweise welches Zeichen wird denn da gesendet an die Führung?
Es ist schon so, dass Deutschland eigentlich nur sein wirtschaftliches Gewicht da in die Waagschale werfen kann. Das heißt, Menschenrechte werden oft in den internen Gesprächen thematisiert, auch einzelne Fälle. Aber die eigentlichen großen Themen waren diesmal geopolitische Konflikte. Ne? Da ging es um die Ukraine, es ging auch um Israel und Hamas. Aber das waren Dinge, die sozusagen auf Kooperation ausgelegt waren. Da ist auch der Fortschritt nicht sehr groß geworden aus meiner Sicht. Wir haben also in der Ukraine-Frage keine Zugeständnisse von chinesischer Seite, dass man da von Russland in irgendeiner Form. Viele warme Worte, sehr unbestimmt auch in der Israel-Gaza-Frage. Das sind im Grunde diese heißen Themen, wo man zwar sprechen kann mit der chinesischen Führung, aber keine großen strategischen Zugeständnisse erwarten kann.
Kurze Frage zum Schluss, der Blick in die Zukunft. Wenn im November Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt werden sollte, dann dürfte sich ja der Preiskrieg zwischen China und den USA noch verschärfen. Und wie wirkt sich das dann auf das Kräfteverhältnis zwischen Deutschland und China aus?
Ja, das wird ein neues Spiel. Es ist klar, dass die Trump-Administration, auch die Leute, die es vorbereiten, haben bereits angekündigt, dass sie 60% pauschale Zölle auf chinesische Warenimporte festlegen würden. Das ist ein Bruch dann sozusagen des gesamten Verhältnisses zu China. Und da werden auch andere natürlich dann darunter leiden, weil viele, die in den USA tätig sind als Unternehmen, können dann nicht mehr ohne weiteres auch in China tätig sein und hin und her exportieren. Das wird eine sehr schwierige Lage werden und die deutschen Unternehmen werden da schon in eine neue Form des Handelskriegs hineingeraten. Das wird eine sehr ernste Situation und dieses auf dem Zaun sitzen und mit allen Seiten noch weiter Deals machen, das wird sehr schwer werden unter diesen Bedingungen.
Sagt Professor Sebastian Heilmann. Er hat den Lehrstuhl für die Politik und Wirtschaft Chinas an der Uni Trier inne und das war unser Thema des Tages zum Besuch von Bundeskanzler Scholz in China.
Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
Ich bin Marie Kill.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen?
Okay, warte kurz, Moment. Ich bin Fritz Espenlaub.
Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
Zumindest noch nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay?
Okay, na gut. Aber sie steht auf der Liste.
Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.